Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Anne-Kathrin Kohut. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography.
Ich sag mal, hallo Anne-Kathrin.
Hallo,
ich sitze hier mit Anne-Kathrin Kohut und ich werde dich jetzt kurz lang vorstellen. Und zwar, es gibt nämlich einen Wikipedia-Eintrag zu dir, deshalb ist die Kurzvorstellung sehr umfassend. Anne-Kathrin Kohut ist eine deutsche Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin. Du hast Germanistik an der TU Dresden, Kunstwissenschaft und Medientheorie an der HFG Karlsruhe und Fotografie an der HGB Leipzig studiert. Du arbeitest auch noch am ZKM in Karlsruhe oder hast bis 2015 dort gearbeitet. Du arbeitest als freie Autorin für Klaus Wagenbach, also für den Verlag Klaus Wagenbach, für CH Beck, Transkript Verlag, Zeit Online. Bist Herausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Popkultur und Kritik. Hast noch einen eigenen Blog und arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin am germanisches Seminar, geil.
Das wäre super.
Am germanistischen Seminar der Universität Siegen, und zwar bist du dort Mitglied der Forschungsstelle Populäre Kulturen. Ist das richtig?
Ja, das ist alles richtig.
Okay, das steht da jetzt, und da können wir jetzt gleich gerne drüber sprechen. Ich zitiere jetzt: In ihren Schriften beschäftigt sich Kohut mit der Ästhetik, Geschichte und Theorie von Pop- und Populärkultur, den sozialen Medien sowie der Gegenwartskunst. Steht dort. Wer auch immer das geschrieben hat. Du hast auch gerade aktuell ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Nerds. Über den Nerd, über die Geschichte des Nerds. Darüber wollen wir heute aber gar nicht so sehr sprechen. Und zwar, willst du dran gehen oder ist das die Klingel?
Es ist die Klingel, aber ich hoffe, mein Mann geht da jetzt gleich rein. Ja, alles gut. Ist alles geklärt.
Okay, super, perfekt. Es ist wahrscheinlich ein Paket um die Uhrzeit.
Ja. Aber dann ist es durch. Ich glaube, dann waren alle da heute.
Ach so, okay, alles klar, perfekt. Auf dich gestoßen bin ich quasi über einen Text, den du geschrieben hast. Und zwar in dem Bild Nachbilder, eine Fototextanthologie von Spector Books ist das, glaube ich, gewesen. Und zwar schreibst über eine Arbeit von Wendy McMurdo. Und zwar über die Arbeit Computer Class. Und ich habe diesen Text gelesen und fand deine Herangehensweise erstmal sehr interessant, weil man musste zu dem Buch sagen, dass ich das so verstanden habe, dass dort Foto und Text gleichgestellt ist, im Sinne von, dass man sich quasi auch auf literarischer Ebene einem Bild nähern kann. Und dein Text fällt so ein bisschen raus, hatte ich das Gefühl. Nicht im negativen Sinne, sondern weil du aus so einer ganz persönlichen Sicht einsteigst. Also du steigst ja damit ein, dass du dich quasi in diesem Bild selber wiederfindest. Jetzt mache ich trotzdem noch mal eine kleine Kapriole zurück. Das war nur der Einstieg, wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin. Und zwar eigentlich ganz am Anfang. Du hast Kunstwissenschaft, Medientheorie und Fotografie studiert. Also welcher Teufel hat dich denn da geritten? Da auch neben der Theorie auch noch quasi den praktisch akademischen Werdegang in der Fotografie mitzunehmen.
Ja, also na klar, das... Wie erkläre ich das jetzt? Also ich habe immer schon damit geliebäugelt, als Teenager zum Beispiel auch Kunst oder irgendwie freie Kunst, vielleicht auch Fotografie, also irgendwas in diesem Bereich zu studieren. Und das hat aber ja nach dem Abitur nicht geklappt und ich habe einfach angefangen, irgendetwas zu studieren. Das war Germanistik. Also ehrlich gesagt, das war so ein bisschen Zufall. Man schreibt sich irgendwo ein, wo es noch geht und irgendwie ein bisschen weiter weg von zu Hause und so. Und ich habe sehr schnell aber großes Gefallen an diesem Studium gefunden und auch am theoretischen Arbeiten und auch wirklich sehr großes Gefallen am Schreiben gefunden. Aber gleichzeitig habe ich immer auch Bilder gemacht, also verschiedener Art, aber eben auch fotografiert und konnte mich nie so richtig von dem Gedanken lösen, es nicht doch noch einmal zu probieren, an einer Kunsthochschule zu studieren. Und ich war dann, also ich habe erst in Dresden angefangen, dann bin ich nach Karlsruhe gegangen. Und die HFG in Karlsruhe hat so ein bisschen das Prinzip, könnte man sagen, dass sie immer Theorie und Praxis verbindet. Das heißt, jeder, der dort ein Theoriestudium macht, muss auch ein Praxisnebenfach studieren oder umgekehrt. Also jeder, der ein Praxisstudium hat, muss im Nebenfach ein Theoriefach studieren. Und da habe ich dann Fotografie ausgewählt. Das war so eigentlich auch wieder so ein bisschen zufällig. Ich habe das damals einfach gerne gemacht, also fotografiert, auch analog fotografiert. Und ja, es gab Werkstätten. Man hatte dann Möglichkeiten, das zu lernen und sich auszuprobieren. Und das war zu dieser damaligen Zeit einfach so eine Art von Medium, bei dem ich das Gefühl hatte, mich gut ausdrücken zu können. Und das hat dann dazu geführt, dass ich doch irgendwie dachte, jetzt möchte ich das noch verbindlicher machen. Das reicht mir jetzt nicht, das irgendwie im Nebenfach so ein bisschen mitzunehmen, sondern ich würde gerne ja in so eine Klasse gehen und das vertiefen und mich austauschen, noch mehr, als ich es da machen konnte an der HFG, weil man natürlich auch immer den Status hatte, sozusagen desjenigen, der es ja nur im Nebenfach studiert, oder derjenigen in dem Fall. Und dann habe ich mich einfach, ehrlich gesagt, dachte ich, ich bewerbe mich jetzt einfach nochmal an der HFG und also hier an der HGB und immer diese Abkürzungen, also hier in Leipzig.
Und die gehören sich aber alle gleich an.
Ja, wirklich wahr, ne? Ja, und das war also nicht unbedingt spontan, aber trotzdem so, ich würde sagen, so eine impulsive Bewerbung. Ich dachte, ich setze da jetzt einfach alles mal drauf und mache das mal. Und ich war eigentlich noch mitten im Studium, also meinem Magisterstudium damals. Und das hat dann geklappt und dann dachte ich, okay, das ist natürlich, also jetzt muss ich das natürlich, also wenn ich da jetzt reingekommen bin, dann trete ich das auch an. Und ja, ich habe das 4 Semester studiert, glaube ich, oder 5. Und dann habe ich festgestellt, also ich habe damals auch schon viel gearbeitet, eben dann aber im künstlerischen Bereich zu digitalen Medien und digitalen Bildkulturen. Und ich war total fasziniert, immer zu sehen, was mit meinen Bildern, ich war damals sehr aktiv auf Tumblr, was mit diesen Bildern passiert auf dieser Plattform, wenn die geteilt werden, auf welchen Blogs die landen. Ich habe das immer so dokumentiert und ich habe aber festgestellt, dass alles, was mich daran interessiert, dass mir ganz schwerfällt, das fotografisch oder künstlerisch umzusetzen und dass es mir eigentlich sehr, sehr leicht fällt, darüber zu schreiben oder ich mich eigentlich ziemlich gut ausdrücken kann in schriftlicher Form und dass ich aber irgendwie, sobald ich überlege, wie ich das in ein Bild bringen kann oder auch in ein Buch bringen kann oder in eine Installation bringen kann, dass ich da einfach an meine Grenzen stoße. Und ja, ich bin dann irgendwann so oft gescheitert an dieser Frage, wie es dann irgendwie weitergeht mit der Faszination, dass ich das schon dann wieder abgebrochen habe und ja, dann doch eben zum Schreiben zurückgegangen bin. Oder ich habe es ja nie ganz aufgegeben, aber mich einfach sehr viel entschiedener dafür entscheiden konnte am Ende.
Okay. Aber gab es auch während des Studiums schon, dass man vielleicht von der einen oder anderen Professorin gehört hat, du, vielleicht schreibst du besser?
Eigentlich nicht, wobei ich aber immer das Gefühl hatte, dass es trotzdem spürbar war, dass ich zwar gute Themen habe und schon auch einen guten Blick habe, aber dann so Schwierigkeiten habe, das in die endgültige Form zu bringen. Also ich glaube schon, dass das, also mir wurde das jetzt nicht so deutlich gesagt, aber man kriegt ja viele Dinge auch subtil mitgeteilt. Also hatte ich jetzt schon so das Gefühl, ach ja, so ganz passt das vielleicht nicht. Aber zur damaligen Zeit, also ich weiß gar nicht, ich habe ja, wenn man noch so den Studierendenstatus hat, bekommt man da jetzt auch keine andere Profession oder so nahegelegt. Aber ja, mir wurde trotzdem, also ja, schon das auf irgendeine Art habe ich das auch gemerkt, dass ich mit den Dingen nicht so, nicht nur nicht weiterkomme, sondern auch nicht so ankomme in dem Medium. Ja.
Ja, okay. Gut, da erübrigt sich jetzt die Frage, ob es eine Abschlussarbeit gab. Gab es ja dann wahrscheinlich nicht.
Genau, nein. Meine letzte Arbeit war quasi die Abschlussarbeit des Grundstudiums. Und das war ein Buch über also ich habe eine Fotografie von mir, das lustigerweise, es war das Bild eines Wasserfalls und das wurde auf Tumblr irgendwie 350, 400 Mal rebloggt und ich habe eben immer also Screenshots gemacht von allen Blogs, auf denen das Bild ist und dann gab es eben diese irgendwie 400 Screenshots und es war so ganz interessant zu sehen, weil wenn Bilder geteilt werden oder wurden auf dieser Plattform, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mehr dort, dann sind auch diese benachbarten Bilder, die dann auf den Plattformen anzutreffen sind, meistens auch ähnlich. Und ich habe dann das Buch so ein bisschen gemacht wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt von Peter Piller dieses Buch mit den Luftaufnahmen. Also er hat quasi dieses Archiv, mit diesem Archiv gearbeitet von Luftaufnahmen von Grundstücken. Und ich habe es total geliebt, wie er diese Bilder sortiert hat oder aneinandergereiht hat, weil er hat nämlich immer so, also erstmal könnte man sagen, sehr random, wie man die anordnet, also aber natürlich nicht. Und man hat immer so gesucht, was ist jetzt eigentlich das dominierende Motiv? Also sind es Häuser mit einem Pool oder genau Grundstücke, die noch im Bau sich befinden und so weiter. Und so hat er die irgendwie sortiert. Und ich dachte, das will ich unbedingt übertragen und habe dann so ein bisschen nach Motiven quasi, die ja in den benachbarten Bildern so dominant waren, das Ganze sortiert, also Bilder, wo Augen vorkommen oder Bilder, also so, ne? Und das, ja, da ist dann eben so ein Buch im Endeffekt aus ganz vielen Screenshots entstanden. Ich finde das aus heutiger Sicht immer noch interessant, weil es Tumblr so in dieser Form, wie es damals das gab, nicht mehr gibt. Aber als Arbeit selbst, würde ich auch sagen, hat es so seine Schwierigkeiten.
Okay, wir können natürlich jetzt direkt springen, denn ich habe natürlich das Thema oder das Schlagwort Screenshot hier auch stehen.
Ja.
Da vorab die Frage, deine Arbeit bestand dann zum Teil aus Screenshots von deiner eigenen Arbeit, also von deinem Bild, was dort geteilt wurde, und den Bildern daneben.
Also im Endeffekt.
Das heißt, ist der Screenshot schon so eine Aneignung, dass das Urheberrecht keine Rolle mehr spielt?
Also ich glaube, dass das Urheberrecht in der Arbeit, wie soll ich sagen, sowieso nicht unbedingt eine Rolle spielt, weil in dem Moment, wo man seine Bilder hochlädt auf den Plattformen, dann liegen die Nutzungsrechte bei den Plattformen. Und insofern habe ich mir darüber ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken gemacht und das war mir in dem Fall auch ziemlich egal irgendwie. Also ich hatte auch das Gefühl, also wenn man das so online stellt und man will ja auch, dass es sich verbreitet, dass es irgendwie sich, also dass es weitergeteilt wird und so, dann kann ich das schon machen. Aber ich hätte jetzt natürlich niemals nur ein einziges Bild von einer anderen Person oder so gescreenshot. Also natürlich war klar, also es ging immer um den Kontext. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich, ich habe natürlich schon einen Ausschnitt gewählt, ja, also da musste mein Bild drauf sein und eben auch andere Bilder drauf sein. Aber nichtsdestotrotz war es ein Screenshot des gesamten Bildschirms am Ende, ne? Also man hat quasi ganz viele Bilder gesehen. Genau, also die ganze, wie das Bild quasi von mir sich dann zu den anderen Bildern auf dem jeweiligen Blog verhalten hat.
Ah, okay.
Ja.
Thema Screenshot. Man findet auf deinem Blog, der noch aktuell ist, nämlich So frisch, so gut heißt der. Also Tumblr ist gar nicht mehr, ne? Tumblr ist, glaube ich, auch komplett weg, oder? Gibt es Tumblr eigentlich noch?
Also es gibt die Plattform schon noch, aber die haben vor ein paar Jahren angefangen, ihre ganzen Einstellungen zu verändern und viele Bilder, die Plattform ausgemacht haben, ja, können da einfach nicht mehr geteilt werden. Also früher konnte man ja quasi, früher, wie das schon mal jetzt klingt irgendwie, aber man konnte halt alles hochladen, was man will, ja. Also ich meine, von gewalttätigen Bildern, so schlimm das vielleicht auch sein mag, bis hin zu pornografischen Bildern. Also das Spannende war schon, dass irgendwie diese Mischung an Bildern und Bildwelten, die da zusammengekommen ist. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und ich hatte dann auch das Problem, ich glaube, wie viele andere auch, dass dann ab Tag X plötzlich die Hälfte aller Bilder zensiert waren und man hat nur noch Nachrichten bekommen, hier, Bilder können nicht mehr angezeigt werden. Und es war dann so, okay, also es war dann irgendwie so ein bisschen die Dynamik auch raus. Und natürlich sind auch viele zu Instagram gegangen, weil ja, man da natürlich auch nochmal anders Netzwerke aufbauen kann. Tumblr war schon überwiegend anonym und ja, es ging gar nicht so sehr darum, sich selbst zu zeigen, sondern wirklich nur die Bilder zu zeigen. Und deswegen, was ich auch sehr vermisse jetzt so im Nachhinein, aber ja, deswegen hat sich irgendwie auch alles da so wegbewegt zu Instagram. Und Genau, also insofern, es gibt's noch, aber ich bin da auch nicht mehr aktiv, ja.
Ja, bei Instagram ist das so eine Sache, dass ich, es wird ja immer gerne gemeckert über die Zensur, die bei Instagram stattfindet. Und gleichzeitig, wenn man an das Schicksal von Tumblr denkt, bin ich da vorsichtig, weil ich denke, okay, vielleicht wollen sie sich damit auch ein bisschen das Schicksal bewahren, was Tumblr irgendwann hatte, dass Tumblr halt überfüllt war plötzlich. Also Tumblr war plötzlich ein Großteil pornografischer Inhalt und Gewaltinhalt, wie du das selber sagst. Und das musste irgendwann so zurückgedrängt werden und damit war plötzlich ein Riesenteil der Nutzer weg. Das heißt, dass Instagram vielleicht, man weiß es ja nicht, aber auch einfach versucht, sich davor so ein bisschen zu schützen, dass das Überhand nimmt, dass wir müssen jetzt nicht über den Algorithmus bei Instagram reden und über die Zensur, die bei Instagram stattfindet. Aber ich kann die Grundidee manchmal schon verstehen, da einfach zu sagen, nee, Leute, also wir müssen uns hier so ein bisschen schützen. Einfach. Und dann wird es halt rigoros gemacht.
Naja, ich glaube, dass Instagram sich eben sehr stark an den Regeln des sozusagen des realen öffentlichen Raums orientiert hat, wohingegen vielleicht Tumblr sich eher an den Regeln auch des Kunstraums orientiert hat. Und im Kunstraum ist erstmal alles möglich oder sollte irgendwie vielleicht erstmal alles möglich sein. Das heißt, wenn man dort etwas macht, dann hat das nicht den gleichen Stellenwert, wie wenn man jetzt hier rausgeht und sich nackt hinstellt oder so. Und ich glaube, Instagram hatte von Anfang an den Anspruch, auch ein digitaler öffentlicher Raum zu sein, wo man sich trifft, wo man sich natürlich auch irgendwie zivilisiert begegnet, genauso wie der Straßenraum hier draußen. Und ich glaube, es war nicht so klar, dass natürlich auf einer Bildplattform auch der Kunstraum so seinen Platz braucht und auch bestimmte Kunstbegriffe ihren Platz brauchen und dass es vielleicht nicht so gut zu managen ist, weil man das dann nicht auseinanderhalten kann oder zumindest die Algorithmen das nicht auseinanderhalten können. Aber ich sag mal, ja, grundlegend verstehe ich durchaus, warum bestimmte Bilder erlaubt sind und andere nicht. Also das sind irgendwie einfach ja erstmal ganz klassische Kriterien, nach denen da entschieden wurde.
Ja. Und ich glaube, soweit ist Machine Learning dann am Ende doch nicht, um herauszufinden, ob es ein weiblicher oder ein männlicher Nippel ist.
Offenbar.
Sondern, obwohl, anscheinend ja doch. Es wird ja, wenn männliche Nippel erlaubt, weibliche Nippel verboten. Das ist ja auch so ein bisschen der schräge Moment in Instagram. So what? Aber da ist doch das Stichwort Screenshot auch schon mal super.
Genau.
Weil es gibt zwei Texte von dir auf deinem eigenen Blog und der zweite Text, also der erste ist von 2015, habe ich mir notiert. Titel ist die neue Knipser-Fotografie, Screenshots. Und der zweite, auch zum Thema Screenshots, ist von 2018 und ist auch in Pop erschienen, in dem Magazin. Und zwar 2019 und online seit 2020. Und zwar ist der zweite Titel ist ähnlich, nämlich Screenshots, die Knipser-Fotografie des Internets. Also hast du da nochmal den alten Text gelesen, hast gedacht, ich baue da jetzt nochmal drauf auf?
Ja, so war das
eigentlich. Weil der Grundgedanke ist schlau.
Genau, so war das eigentlich. Also der erste Text, der entstand, also 2015, das war so ein bisschen auch lustigerweise so einer der ersten Texte, nachdem ich auch dann das Studium abgebrochen habe und dachte, ich möchte jetzt trotzdem irgendwie mit diesem Screenshot-Thema arbeiten und mich damit nochmal auf meine Weise oder auf schriftliche Art und Weise beschäftigen. Und da ist eben, mich hat immer die Frage beschäftigt, ich meine, sind Screenshots Fotografien? Ja, also was ja in vielerlei Hinsicht nahegelegt wird, erstmal von der Technik selber oder von den Geräten, die sozusagen das Knipsgeräusch imitieren, wenn man einen Screenshot macht. Oder klar, es nennt sich ja auch schon so Screenshot, ja, also wie ein Fotoshot. Also es gibt ja so ganz, ganz viele Indizien, die das schon mal irgendwie nahelegen, dass es sich dabei um eine Fotografie handelt. Und ich habe mich gefragt, also auch vor dem Hintergrund eben meines Buches, das ist ja was sehr Gestalterisches, was man eigentlich auch machen kann. Also auch ein Screenshot machen heißt ja, einen Bildausschnitt wählen, ja, und irgendwie eingreifen in eine allerdings sehr anders geartete sozusagen Wirklichkeit, nämlich eben keine analoge, sondern eine digitale. Aber ich habe da viele Parallelen gesehen. Ich wollte das irgendwie erstmal aufschreiben und fand, dass dieser Text, also zum damaligen Zeitpunkt, der wurde nicht so viel rezipiert eigentlich. Also klar, der Blog war auch noch relativ neu und ich fand aber immer, ich mochte den irgendwie sehr gern. Und ich habe dann ja später angefangen, eigentlich fast in jeder Ausgabe für die Pop-Zeitschrift, also Popkultur und Kritik, die Internetkolumne zu schreiben. Und ich dachte irgendwann, ach, dieses Thema, das will ich nochmal angehen und das will ich mir nochmal vornehmen. Und es gibt da schon diesen Blogtext und vielleicht kann ich da eben nochmal drauf aufbauen und das ein bisschen vertiefen. Also ja, genau so ist das eigentlich zustande gekommen.
Okay, aber erstmal interessant, dass du davon sprichst, einen Ausschnitt zu nehmen, weil der ursprüngliche Screenshot ja noch gar nicht dieses Ausschnittmomentum hatte. Weil es gibt ja, was ist das, Apfel Shift 4 ist auf dem Mac, glaube ich, der Screenshot, wo du selber auswählst. Und Apfel Shift 3, das war, glaube ich, schon vorher, es macht wirklich den ganzen Screen.
Genau.
Ja, da ist dann alles mit drauf. Das ist, deshalb, das mit dem Ausschnitt kam, glaube ich, auch später. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade auf Telefon ist. Da kann man wahrscheinlich auch schon Ausschnitte wählen. Ne? Auf dem Telefon mache ich tatsächlich selten Screenshots. Fällt mir
auf. Das stimmt.
Zu so schnell ich, alles weg.
Ich sehr, sehr oft da. Oh Gott. Also ich meine, ich screenshotte so viele Stories. Alle, die mich jetzt hören, von euch bestimmt auch schon.
Also wirklich. Aber das sieht man doch, wenn jemand, oder? Nein. Kann man das nicht sehen, wenn jemand eine Screenshot-Story gemacht hat?
Ich hoffe nicht. Ich glaube, das war mal so in der Anfangszeit von Snapchat, aber die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, man sieht das tatsächlich nicht mehr.
Okay.
Und das stimmt. Also am Anfang hat man natürlich den gesamten Bildschirm fotografiert, aber auch da hatte es eigentlich schon eine ganz klassische Funktion, die Fotografie ja auch hat, nämlich etwas zu erinnern, zu beweisen auch. Ne? Also ursprünglich hat man ja Screenshots gemacht, also haben vor allem Entwickler Screenshots gemacht, um Fehlermeldungen zu dokumentieren, also um zu zeigen anderen, hey Mensch, schaut mal hier, in meiner Software kam das und das Problem vor und wir müssen das ausbessern. Mhm. So sieht es aus, damit andere das sehen. Also, und da würde ich sagen, es ist ja erstmal auch eine klassische Funktion, die man der Fotografie so zuschreiben würde. Also Dokumentation, Beweis, Erinnerung.
Okay, ich hatte nämlich, als ich den Text gelesen habe, immer ein Wort im Kopf, ne? Also du sprichst ja selber davon, dass es eigentlich nicht ganz klar ist, ob man jetzt über Fotografie spricht oder nicht. Das ist ja dann auch so Begriffsmeierei, würde ich das mal nennen. Aber ich hatte zwischenzeitlich die Idee, ob das nicht vielleicht sogar näher an der Kopie ist, an der analogen Idee einer Kopie von etwas, als an der Fotografie. So, wir müssen jetzt hier gar nicht die Diskussion aufmachen, ist digitale Fotografie überhaupt noch Fotografie? Ich glaube, darüber sollten wir hinaus sein. Aber die Idee des Screenshots ist wirklich sehr speziell. Ich war auch eher überrascht, das zu lesen und dann auch doppelt zu lesen von dir, weil es dazu tatsächlich bis jetzt sehr wenig gibt. Die Idee des, es gibt In-Game Photography, das nennst du in den Texten auch. Das ist, kommt dem an manchen Punkten sehr nah, aber der Screenshot selber ist ja nochmal aus, also es spielt ja in der realen Welt, man sieht das jetzt nicht, ich mache Gänsefüßchen, realen Welt, weil sie online stattfindet und ein In-Game-Photography findet ja quasi in einem Spiel statt, in einer generierten virtuellen Welt. Mhm. Glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt?
Also zwei Sachen. Erstmal, das stimmt, es gibt sehr, sehr wenig eigentlich zum Screenshot und ich finde auch die Frage, ich finde sie nicht überflüssig, die Frage zu stellen, ob es Fotografie ist oder nicht, aber ich würde trotzdem zustimmen, dass es auch viel mit der Kopie zu tun hat, weil wir natürlich, wenn wir einen Screenshot machen, etwas sozusagen fotografieren, was schon als Kopie vorliegt. Also es ist quasi, es ist, was ist eigentlich, also der Begriff des Originals hat so keinen Ort beim Screenshot. Ne? Also es ist quasi eine Kopie von der Kopie, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es gibt so etwas, was man vielleicht das Fotografische nennen kann oder so, das über all diesen Medien vielleicht irgendwie steht.
Der Fotoeffekt.
Genau, der Fotoeffekt, den wir auch haben, wenn man extrem eingegriffen hat, zum Beispiel mit anderen grafischen Medien oder so. Es gibt bei ganz vielen Bildern eigentlich der Gegenwart diesen Fotografieeffekt. Also das, der immer appelliert auch an dieses, es ist so gewesen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Beweisfunktion von Bildern für mich immer so ein Zeichen dafür, dass es vielleicht diesen Fotografie-Effekt in diesen Bildern dann gibt. Und ich würde sagen, den gibt es beim Screenshot schon sehr stark. Und ich finde, es ist, also was mich interessiert hat beim Screenshot und witzigerweise, ich muss jetzt so ein bisschen, also es ist eigentlich keine Werbung, aber wir haben für unsere Buchreihe Digitale Bildkulturen, die ich mit Wolfgang Ulrich zusammen mache, Paul Frosch übersetzt. Paul Frosch ist ein amerikanischer Autor, der aber in Jerusalem lehrt. Und der hat eben auch ein Buch geschrieben, wo es ein Kapitel über Screenshots gegeben hat. Also ist auch ein sehr wichtiger Bildtheoretiker, der Gegenwart. Und in diesem Buch geht es ihm viel darum, zu zeigen, dass insofern eigentlich ein Screenshot durchaus Ähnlichkeiten hat mit der Fotografie, als dass beide sozusagen Welten dokumentieren, die sich überhaupt bezeugen lassen. Also das ist seine Begrifflichkeit. Mhm. Das heißt, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen unterwegs bin, ich bin auf einem Konzert und so weiter, dann mache ich Fotos. Und ich mache diese Fotos natürlich, ja, weil andere nicht an diesem Ort sind und weil dieses Konzert jetzt genau zu dieser Zeit und zu keiner anderen Zeit stattfindet. Also es sozusagen es in jeder Hinsicht eben eine Differenz gibt zwischen mir, die das jetzt wahrnimmt, und allen anderen, die jetzt nicht an dem gleichen Ort sind, nicht zu der gleichen Zeit und das nicht wahrnehmen. Das heißt, nur dann kann ich irgendwie etwas dokumentieren, um es anderen auch zu zeigen und so weiter. Und da zeigt er eben, dass es sehr viele strukturelle Ähnlichkeiten gibt zwischen sozusagen dieser digitalen Öffentlichkeit und eben der analogen Öffentlichkeit und dem Screenshot und der Fotografie, die davon eben ein Dokument macht oder eben eine Erinnerung schafft oder so, weil natürlich auch im digitalen Raum, wenn man jetzt an Social Media denkt oder so, nie dieselben Menschen zur selben Zeit an demselben Punkt sind. Das kann natürlich sein, zufälligerweise, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht so. Also das heißt, es beginnt damit, dass jeder Feed anders aussieht, weil er personalisiert ist. Also ich sehe ganz viele Dinge, die du jetzt nie sehen würdest, und umgekehrt natürlich auch. Und das heißt, es gibt überhaupt die Notwendigkeit, dass man ja das Mittel des Screenshots oder des Fotos wählt. Und das fand ich, also das war für mich nochmal sehr erhellend, weil das, glaube ich, etwas angesprochen hat, was mich persönlich in der Auseinandersetzung mit dem Screenshot auch immer interessiert hat. Also dieses, wo erfüllt er so Fotografiefunktionen und wo ist er eigentlich irgendwie auch ein Beleg dafür, dass eben diese digitale Öffentlichkeit etwas ist, die uns genauso umgibt wie die analoge Öffentlichkeit und die ganz ähnlich eigentlich auch funktioniert und so. Also ich glaube, man kann eben sozusagen über diese Analyse des Mediums Screenshots auch sehr viel erfahren über unsere digitale Wirklichkeit oder Alltagswelt und Alltagserfahrung.
Ja. Ja, okay. Also grundsätzlich habe ich das auch immer so gesehen, dass der Screenshot erstmal die gleiche Grundmotivation hat wie die Fotografie. Ne? Also das, was du gerade beschreibst, ne, diese Motivation, irgendwie, ich muss das festhalten, ich muss mich erinnern, ich möchte irgendwas beweisen. Das sind ja so die Grundmotivationen zu fotografieren, entweder irgendwas beweisen zu wollen, egal in welchem Rahmen. Das kann ja bis zur Werbefotografie, die einfach nur beweisen will, dass diese Tasche existiert, meinetwegen, und dass diese Tasche diese Farbe hat, oder dass man sich erinnert an irgendwas. Und deshalb ist es bei Screenshots sehr interessant. Das ist mir dann beim Lesen aufgefallen, ich glaube, du hast es sogar erwähnt, dass relativ viele Screenshots von Gesprächen, also von Messenger-Kommunikation zirkulieren. So, das ist noch mal so ein Schritt weiter weg von dem Fotogedanken, meiner Meinung nach. Das ist noch mehr Beweisgedanke. Also eigentlich ist der Screenshot besser als die Fotografie in dem Moment, weil wenn man es abfotografiert, auch das schreibst du so schön. Ich zitiere dich jetzt eigentlich. Eigentlich zitiere ich dich ab jetzt nur noch.
Okay, gut.
Wenn man es abfotografiert, hat man nämlich diese Interferenzen, also so ein Moiré ständig, ne, weil sich die beiden, weil sich der Chip mit dem Bildschirm überlagert und die Frequenzen dann nicht mehr stimmen. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Alle, die technisch versierter sind als ich, dürfen mich gerne Lügen strafen. Das ist auch etwas, ich glaube, Katja Stucke und Oliver Sieber, ich weiß nicht, ob du weißt, wer es ist, ein Düsseldorfer Künstlerpärchen, würde ich sie nennen, haben irgendwann vor einigen Jahren mal darüber gesprochen, dass Dinge verschwinden. Und zwar so etwas wie, es gab mal eine Zeit in der, nennen wir es mal Fotomedienkunst, in der Bildschirmflackern fast schon romantisch benutzt wurde. Also das Flackern eines Röhrenbildschirms wurde ständig, oder das Flimmern wurde ständig irgendwo drüber gelegt als Layer, wie so ein Filter. Und ich warte immer noch drauf, dass diese digitalen Artefakte, wie so ein Moiré oder so, auch auf romantische Art und Weise benutzt werden. Was aber dadurch, dass es den Screenshot gibt, das ist jetzt übrigens keine These, ich halte gerade einfach nur einen Monolog, dass durch den Screenshot das so ein bisschen negiert wird, das kann dadurch gar nicht passieren. Es gibt dadurch gar keine Interferenzen mehr. Das ist ja, das funktioniert ja hinter dem Bildschirm. Also es ist, als wenn man Fotos machen würde ohne, also und das Ganze vor dem Film schon passieren würde. Also es gibt keinen Träger mehr.
Das stimmt.
Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut. Also ich finde das ja auch, also zumindest macht der Screenshot sozusagen seine eigene Medialität nicht zum Thema. Und das glaube ich, ist auch so spannend. Mhm. Und das macht es ja auch sozusagen, das lässt ihn ja auch einordnen in die Tradition von dem Bild sozusagen als das Fenster zur Welt, durch das man so hindurchschaut und man sieht aber gar nicht, dass da irgendwie so eine Scheibe ist, ne? Also, oder dass eine Malerei ja eigentlich auf einer Leinwand ist oder eine Fotografie ja eigentlich auf einem Papier ist oder so. Also da würde ich sagen, ist der, auch da kann man sagen, der Screenshot ist so ein ganz klassisches Bildmedium eigentlich. Und klar, das Fotografieren von Interferenzen ist dann immer ja eigentlich schon auch die Reflexion darüber, dass wir es hier jetzt mit einem Medium zu tun haben, das bestimmten Bedingungen unterliegt, das bestimmte Dinge sichtbar machen kann, aber auch verbergen kann. Also da sozusagen geht es ja auch, wir fotografieren es ja nur, weil wir das thematisieren wollen. Ja, wir haben jetzt gerade gemerkt, also wir wurden quasi gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier vor einem Fenster stehen eigentlich, ja. Und genau, eigentlich gar nicht sozusagen in dieser Welt sind, sondern davor, draußen. Und das ist immer natürlich ein Effekt, der uns fasziniert oder und deswegen mögen wir auch solche Bilder, glaube ich, den Fehlern, die entstehen können. Mhm. Auch man kann ja auch durchaus mit Screenshots Fehler natürlich dokumentieren, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Nee, aber das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Und ja, klar, beide Bilder, die am Ende entstehen, glaube ich, können interessant sein, ja.
Ich zitiere dich jetzt wirklich,
okay,
weil ich den Gedanken interessant finde, und zwar aus dem zweiten Text zum Thema Screenshot. Der Screenshot, das ist die Knipserfotografie des Internets, die Streetfotografie der Livestream-Medien, und jetzt, dass Screenshots innerhalb der Game-Community als Fotografien anerkannt sind, liegt an der Tatsache, dass die virtuelle Realität eines Spiels geschlossener ist und deswegen überhaupt als Realität wahrgenommen wird. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ihnen den Status von Fotografien zu verleihen, bedeutet auch, das Internet als Alltagswirklichkeit und Lebensrealität anzuerkennen. Das ist quasi ja der Gedanke, der verkehrt rum. Du erzählst quasi verkehrt rum die Idee der Fotografie. Nämlich, dass hier, dadurch, dass es Fotografie ist, dadurch, dass das Fotografie mit Fotografien beschrieben wird, ist es Realität. Also, ne, die Realität erklärt sich dadurch, dass es nur anhand des Wortes Fotografie. Das ist ein wirklich interessanter Gedanke, weil das ja eigentlich schon der Next Step ist. Es ist nicht mehr so rum, wir fotografieren die Realität, sondern wir nennen es Fotografie und deshalb ist es Realität.
Ja, interessanter Gedanke. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich muss jetzt auch gerade lachen, weil man sieht, Gott, wie krass ich into der Digital World bin. Dass ich beweisen muss, dass es eine eigene Realität ist, weil es Bilder davon gibt.
Ja, noch viel weiter, nur alleine, dass das Wort Fotografie stattfindet.
Ja, schon.
Also, du hast ja, so habe ich es verstanden, also so wollte ich das natürlich auch verstehen. Weil ich den Gedanken lustig fand, dass das Wort, und jetzt reden wir halt über die Begrifflichkeit, dass das Wort Fotografie schon der Beweis dafür ist, dass dort eine Realität herrscht.
Ja.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, ich überlege auch gerade, warum ich das so, den so aufgebaut habe, diesen Gedanke. Ich glaube, darin zeigt sich nochmal so ein bisschen mein Interesse vielleicht irgendwie auch an dem Thema. Also dass irgendwie für mich eben, also dass es mir vielleicht auch wirklich weniger darum ging zu sagen, der Screenshot ist ein fotografisches Medium, sondern eher darum ging zu sagen, weil der Screenshot ein fotografisches Medium ist, muss man nochmal drüber nachdenken, welche Art von Wirklichkeit die digitale Welt ist oder die digitale Kultur ist. Also das ist, glaube ich, einfach wirklich so meinem persönlichen Interesse geschuldet. Aber was ich auch interessant daran finde, eigentlich jetzt, ich hatte das jetzt gar nicht mehr so präsent, was du vorliest, aber ist so ein bisschen das, was ist primär und was ist sekundär? Ich habe neulich einen interessanten Text gelesen von Rob Hornung auf The Real Life Mag, und er hat einen Text geschrieben über die alte Knipserfotografie. Und da fand ich es total spannend, dass er eigentlich einen ähnlichen, ich weiß nicht, aber sonst, also er hat auch so einen Perspektivwechsel vorgenommen, nämlich ging es ihm darum zu zeigen, dass wenn wir heute Knipserfotos angucken, ja, aus den 70er Jahren zum Beispiel oder eben vor der digitalen Zeit, dann wirken die Menschen darauf, ja, so frei, so ungezwungen. Also man sieht heute in sie hinein sozusagen, dass sie sich nicht dessen bewusst waren, so wirklich, dass sie fotografiert wurden, beziehungsweise weil Fotografie noch nicht die Funktion hatte, auch dass man sie veröffentlicht, dass es viele Menschen sehen und so weiter, sind die Personen auf den Bildern irgendwie so ganz, also authentisch, wenn man diesen Begriff jetzt bemühen möchte. Mir fällt nur gerade ein anderer ein, aber machen wir das eben mal. Und ich fand das irgendwie so ein ganz schönen Gedanke, sozusagen das Motiv von Fotografien daraufhin zu überprüfen, welche, wie stark sich die Personen darüber bewusst waren, dass sie fotografiert sind, beziehungsweise welche Rolle Fotografie jeweils spielt. Also ich fand, da war irgendwie auch nochmal so ein, und dort war natürlich Fotografie, also sagen wir in der Knipserfotografie der vordigitalen Zeit, was sehr Sekundäres. Das ist so nebenbei passiert. Das ist dann vielleicht irgendwie, die Bilder hatten keine wirkliche Funktion, ja. Also sie sind vielleicht bestenfalls in ein Fotoalbum gekommen, meistens vielleicht einfach nur in einen Karton oder vielleicht sogar auch irgendwie wurden sie weggeschmissen, weil sie eh schlecht waren oder so. Also es sind wahnsinnig viele Bilder entstanden, ohne Ort, ja. Und was macht das mit einem, wenn man das irgendwie weiß, dass es keinen Ort hat, aber umgekehrt natürlich auch, was macht das mit einem, wenn man weiß, dass diese Bilder so einen starken Ort haben? Und ich meine, es ist ja ganz klar, dass wir heute so viel fotografieren wie noch nie in der Kulturgeschichte das der Fall war und dass diese Bilder vielleicht diesen Sekundärstatus verloren haben und tatsächlich so ein Primärstatus auch geworden sind, weshalb, oder jetzt irgendwie versuche ich den Kreis zu schließen, weshalb ich wahrscheinlich von den Fotografien her denke und dann gucken will, gibt es überhaupt diese Wirklichkeit dahinter oder nicht? Also so ein bisschen vielleicht die Begründung dafür, warum ich diesen Switch vorgenommen habe, weil für mich eben ja Fotografien doch was sehr, diese Bilder was sehr Primäres sind und ich mich dann eher frage, welche Realität gibt es da eigentlich, die mit diesen Bildern zu tun hat oder so. Ja.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich habe da sehr lange, also ich habe diese beiden Texte sehr lange gelesen, in Anführungszeichen, sehr lange im Sinne von, ich habe da sehr ruhig und bin immer noch mal zurück und habe gedacht die ganze Zeit, das ist, diese Form von Screenshot ist eine Form von Dokumententnahme oder so aus irgendeinem Zeitstrahl, auch wenn ich da immer stocken musste, bei dieser Idee, schreibst das manchmal auch. Also ich werde natürlich später die beiden Texte auch verlinken, dass man die auch nochmal lesen kann, damit man auch irgendwie weiß, worüber wir hier sprechen. Weil Screenshots, also aus meiner Erfahrung, ich bin da jetzt aber auch kein Fachmann, was das Thema angeht, das weißt du vielleicht mehr, weil du auch viel mehr Screenshots ja machst anscheinend, auch öfter machst du Screenshots, oder fragen wir anders, machst du Screenshots eher von bewegten Bildern online oder machst du die von stehenden Bildern online? Weil ich glaube, das sind noch zwei verschiedene Herangehensweisen.
Alles.
Ob man einen Screenshot wäre? Alles, okay, alles querbeet.
Screenshots von allem. Trotzdem stimmt es, was du sagst. Also das aus unterschiedlichen Gründen mache ich Bilder von unterschiedlichen Sachen. Also natürlich bewegt, also wenn ich zum Beispiel Screenshots mache von einem Live-Event oder so einem bewegten, dann ist das irgendwie nochmal was anderes, als wenn ich einen Screenshot mache von einem Bild, was mir persönlich zum Beispiel sehr gut gefällt oder ich inspirierend finde und mir später nochmal anschauen will und ich speichern will irgendwie in meinen Alben auf dem Handy, oder wenn ich einen Screenshot mache auch von einem Chatverlauf oder wenn ich einen Screenshot mache von einem Text, den ich vielleicht auch wieder, oder nur einen Ausschnitt aus einem Text, den ich zwei Minuten später gerne in meiner Insta-Story stellen will oder so. Also es gibt, ich kann mir alles, also ich screenshotte alles, was auf diesem Bildschirm passiert, und das sind Bilder, bewegte Bilder, Texte, meistens natürlich eine Mischung davon auch, und das finde ich aber auch so spannend, dass natürlich, sobald wir auf diesem Bildschirm sind, ist ja alles das gleiche Material. Alles ist Daten sozusagen. Und wenn man sich irgendwie mit der Frage beschäftigt. Alles ist 0 und 1. Ja, genau. Alles ist 0 und 1. Bilder, bewegte Bilder, Text, ne? Also Text wird auch zum Bild, auch irgendwie jetzt nicht nur auf dem Bildschirm, sondern natürlich auch in der Logik von Instagram. Also wie viele, es ist natürlich irgendwie erstmal ein Medium, was von Bildern lebt. Also man muss ein Bild hochladen, also eine JPEG-Datei zum Beispiel, um dann erst irgendwie einen Kommentar zu formulieren. Also es ist erstmal so ein visuelles Medium. Aber wie oft ist Text auf diesen Bildern? Und also so diese, ich finde, es gibt wirklich so eine Grenzauflösung auch vom Fotografischen und Grafischen, einfach dadurch, dass es auf diesem Bildschirm stattfindet. Und deswegen auch, wir haben vorhin gesagt, also klar muss man jetzt irgendwie Fotografie noch definieren, aber ich glaube wirklich, dass jetzt hier es so deutlich wird, dass ja, es von Fotografie zu sprechen generell so irrsinnig irgendwie eigentlich ist, wenn man sich zumindest digitale Bilder ansieht, beziehungsweise was, glaube ich, trotzdem weiterhin ganz, ganz stark erhalten geblieben ist, haben wir auch schon gesagt, ist dieser Fotografie-Effekt oder das Fotografische, was manche Sachen haben und andere Sachen nicht haben. Also irgendwie so die Rhetorik sozusagen des fotografischen Bildes. Mhm. Da würde ich sagen, das ist definitiv immer noch etwas sehr Leidgebendes oder so von in unserer Bildkultur. Aber in allen auf allen anderen Bereichen löst sich das so auf. Und deswegen, also ich mache Bilder von ja, allen möglichen Daten. Also, und das können, die können basieren auf Standbildern, auf bewegten Bildern, auf Text, auf Grafiken. Ja.
Okay. Ja, also der Gedanke, du hast es gerade eben in so einem Satz einfach mitgenannt, ohne auf das Wort genau einzugehen. Du hast es quasi fotografische Medien genannt. Und ich glaube, das trifft es am allermeisten noch viel deutlicher, beziehungsweise würde man ja das, was Hito Steil Lens-Based Media genannt hat, das spielt ja schon überhaupt keine Rolle mehr. Das findet schon gar nicht mehr statt. Weil gar keine Linse oder sowas, es ist alles nicht mehr vorhanden. Es ist halt alles nur noch, es sieht alles nur noch aus wie Fotografie. So, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Es sieht einfach so aus und es erfüllt einen ähnlichen Zweck und kommt aus einer ähnlichen Motivation. Und da nimmt langsam der Screenshot einen Sonderstatus ein. Um das jetzt auch mal, um das Thema auch langsam mal wieder zu drehen, hast du das mit einem sehr schönen Gedanken beendet, nämlich, dass es, glaube ich, erst dann richtig angekommen ist, wenn es wirklich eine Screenshot-Taste gibt. Also wenn man auslösen kann per Tastatur und zwar nicht über eine Tastaturkombination, sondern wenn es eine Taste gibt, wo drauf gibt, das gibt es bestimmt schon. Es gibt schon bestimmt so Overlays für Tastaturen, wo das geht. Aber der Screenshot, die Screenshot-Taste ist am Laptop noch nicht überall vorhanden, glaube ich.
Und ich frage mich aber, warum? Denn ich muss ehrlich sagen, also das war etwas. Die Frage hat mich auch nach den Texten noch beschäftigt. Warum ist es so umständlich, einen Screenshot zu machen? Also warum muss man irgendwie gleich mehrere Tasten drücken und irgendwie, klar, also man kann sich schnell dran gewöhnen, aber es ist doch merkwürdig. Und ich habe gedacht, es könnte auch daran liegen, dass doch Screenshots immer noch für uns sowas, ja, wie so eine Piraterie auch sind, ne? Also man nimmt sich sowas, ne? Man gibt so viele Daten der digitalen Kultur und man speist da so viel ein und mit dem Screenshot erobert man sich so irgendwie auch wieder was zurück, finde ich. Also man nimmt sich wieder Daten. Und vor allem, was man ja auch macht mit einem Screenshot, also ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges, was ich jetzt erst in der letzten Zeit so realisiert habe, deswegen ist es auch noch nicht in den Texten drin, die schon ein bisschen älter sind, ist schon, dass der Screenshot natürlich immer die ursprünglichen Metadaten der Bilder sozusagen überschreibt mit neuen Metadaten. Das heißt, mir ist es aufgefallen, weil erst habe ich gemerkt auf Twitter, wenn man Screenshots macht von Tweets, die man ja eigentlich hätte verlinken können. Ja, und ich habe mich immer gefragt, warum verlinken die das nicht? Und da dient wirklich der Screenshot absichtlich dem Verhindern des Links, damit man eben einer bestimmten Person zum Beispiel keine Klickzahlen, keine Followerzahlen und so weiter zulässt. Mhm. Und Gleiches passiert ja zum Beispiel auch, wenn man sich Bilder anschaut oder wenn man sich so online Bilder anschaut von Demonstrationen oder Protesten oder so. Auch dann werden quasi ganz oft Screenshots der eigentlichen Fotos ins Internet gestellt, damit quasi die originalen Metadaten verloren gehen. Also damit die Personen sozusagen von der Polizei zum Beispiel oder von anderen Personen nicht identifiziert werden können, weil normalerweise sind ja in jedem Bild auch Angaben zur Zeit, zum Ort und so weiter. Und auch da spielen nochmal Screenshots so diese, die Funktion sozusagen Metabilder zu, Metainformationen von habe ich jetzt die ganze Zeit Metabilder gesagt, also Metainformationen von Bildern zu überschreiben, zu löschen, unkenntlich zu machen. Und das hat ja schon so irgendwie auch, ja, was, so was Piratisches, finde ich irgendwie. Also ich glaube, vielleicht hat man deswegen das auch noch gar nicht so aufgegeben, das den Screenshot so ein bisschen umständlicher zu machen, dass es eben nicht so ein smarter Klick nur ist, sondern irgendwie etwas, das man sich auch so erarbeitet oder, ja.
Ja, das ist witzig. Ich habe jetzt gerade, während du das erzählt hast, drüber nachgedacht, dass es schon auch so in der Es gibt einen Unterschied darin, wann ich es wie und wann ich einen Screenshot mache und wann ich etwas fotografiere. Das hat einfach damit zu tun, dass ich in dem Moment, wo ich einen Screenshot von etwas mache, habe ich immer das Gefühl, das ist so eine Form von Diebstahl. Also ich klaue mir gerade irgendwas von irgendwem, und genau wie du sagst, das kann mir keiner mehr beweisen, weil es ist ja nur ein Screenshot, da findet man ja eben genau die Metadaten, es ist alles weg. So, man findet höchstens Metadaten von meinem Rechner. Ich weiß gar nicht, was in dem Screenshot drin ist, habe ich noch gar nicht geguckt, ob da auch was eingeschrieben wird. Ob im Screenshot steht, ne, meine IP-Adresse vielleicht oder meine irgendwelche Daten vom Rechner, das weiß ich gar nicht, müsste man mal nachgucken. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Gedanke.
Ja, dass, das stimmt.
Der Screenshot noch nicht, und den gibt's ja wirklich schon lange, noch nicht als Taste auf dem Laptop vorhanden ist. Ich glaube, am Telefon kann man das schon selber relativ einfach einstellen, dass du einfach über eine Taste außen einen Screenshot machst. Das geht, glaube ich, schon.
Ah, okay.
Weiß ich jetzt aber auch nicht genau.
Die habe ich mir noch nicht gemacht. Okay,
das geht garantiert, hundertprozentig kannst du das einstellen.
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher. Denk aber ich glaube das nur und ich weiß das nicht. Das sind zwei sehr, da ist so viel Platz dazwischen, zwischen Glauben und Wissen. Mhm. Jetzt aber mal um das Thema Screenshot. Außer du möchtest noch etwas zum Screenshot sagen. Ich glaube, ich werde einfach die beiden Texte verlinken. Und dann darf sich jeder selber ein Bild machen. Haha. Und die Texte per Screenshot speichern. Weshalb ich dich angeschrieben habe, als ich dich angeschrieben habe. Und zwar der Text Nachbilder, eine Fototextanthologie. Und zwar dein Text über die Arbeit Computer Class von Mandy McMurdo. Wendy McMurdo, W&M, bald ist das gleiche, nur auf dem Kopf. Und zwar geht es in diesen Bildern, wir müssten jetzt, glaube ich, vorher, kannst du einmal eins dieser Bilder beschreiben? Könntest du die gerade aus dem Kopf grob beschreiben?
Ja, also es ist eine ganze Serie und ich habe über zwei Bilder geschrieben, beziehungsweise über eins eigentlich näher. Mhm. Und was man sieht, also wie gesagt, der Titel ist Computer Class, ist ein Kind in, das sitzt auf einem Stuhl in der Mitte eines Zimmers, das durchaus auch noch eingerichtet ist, aber die ganzen Einrichtungsgegenstände und Spielzeuge und so weiter sind eigentlich so an der Wand platziert. Und das Kind führt, also wir wissen sozusagen, dass die Geste, die das Kind macht, eine Geste ist, die man macht, wenn man am Computer sitzt. Aber wir sehen eben nur das Kind auf dem Stuhl, und was quasi nicht Bestandteil des Bildes ist und was einem aber direkt auch auffällt als Leerstelle, ist, dass da eben ja eigentlich ein Tisch steht, auf dem ein Computer steht, und vor dem wiederum eine Tastatur und eine Maus ist und die Kinder das quasi gerade benutzen. Und sie blicken auch, wenn ich mich richtig erinnere, so starr auf den nicht existenten Bildschirm.
Mhm. Genau. Und das Bild ist von 1997 oder ungefähr, also 97 würde ich sagen, 97, mhm. 98 oder so muss das Bild sein. Das heißt, es ist schon so frühe Zeit der Computer in Schulklassen und der Demokratisierung des Computers, könnte man das nennen, wo quasi überall plötzlich Menschen an Computern saßen und da musste man ja noch, da gab ja noch, gab es da schon Windows? Ich weiß es nicht. Da musste man noch tippen, wenn man irgendwas machen wollte. Mhm. Und du fängst deinen Text damit an, dass du dich plötzlich selber als dieses Mädchen erkannt hast, weil du auch schreibst, ne, ich hatte wahrscheinlich eine ähnliche Frisur, ich hatte was Ähnliches an, ich hatte wahrscheinlich sogar ähnliches Spielzeug. Interessanterweise, ich kannte die Arbeit von Wendy McMurdo vorher nicht. Und du fängst damit an und ich habe kurz, das war auch der Punkt, der mich eher am Anfang stutzig gemacht hat. Ich lese das und denke, aha, witzig, du hast ein Foto gefunden, wo du wirklich selber drauf bist. Ganz kurz. Und bis mir klar war, okay, ich habe jetzt ist der Groschen gefallen, dachte ich, oh, hätte ich das öffentlich gesagt, das wäre peinlich gewesen.
Ich spiele
das
natürlich
einfach kurz, ganz ja. kurz.
Ich spiele natürlich den Text damit, auch ein bisschen klar. damit. Ich schreibe, als ich das Mädchen auf dem Bild, also ich spiele auch so ein bisschen den Text natürlich mit dieser Verwechslung. Insofern ist das schon in Ordnung.
Ja, ich habe, aber das war so der erste Moment, der mich so richtig so, was? Wie, die hat rausgefunden, dass sie auf einem Bild drauf ist. Wie abgefahren ist das denn? Man muss dazu sagen, es sind, glaube ich, zwei abgebildet. Ne? Es ist, glaube ich, das Mädchen und das ganze Bild nochmal mit einem Jungen. dass ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, dass das einfach das gleiche Bild ist mit einem Jungen. Also das erklärt sich von selbst, dass du das nicht sein kannst, weil das gehört zu einer Arbeit und das, glaube ich, wüsstest du, wenn du als 8- oder 9-Jährige da in einer künstlerischen Arbeit stattgefunden hättest. Was du, worauf du dann aber deinen Text aufbaust, und das ist schön, ist die Parabel von David Foster Wallace, nämlich die Parabel mit dem Fisch. In der geht es ungefähr so, dass ein älterer Fisch den Fluss, glaube ich, runterschwimmt und dann kommen zwei junge Fische ihm entgegen und der ältere fragt, wie das Wasser heute ist. Und als der ältere Fisch weg ist, fragen sich die beiden Jüngeren, sag mal, was ist ein Wasser? Ne, was so viel bedeuten soll wie, das ist, man erkennt das, worin man lebt, nicht an, wenn ich das so verstanden habe. Und du hast das so umgedreht, dass du quasi als da du dich als Digital Native bezeichnest und auch zu dieser Generation gehörst, würde ich jetzt mal sagen, dass das für dich relativ klar war, was da passiert in dem Bild jetzt. Gleichzeitig schreibst du aber am Ende auch, als Achtjährige hätte ich deshalb McMurdos Bild, das von außerhalb dieses Wassers aufgenommen zu sein scheint, wahrscheinlich nicht verstanden. So, weil es da diese Form von Digitalität und dieses Bild, dass Menschen am Computer sitzen, noch nicht gab. Aber was meinst du damit, dass das Bild außerhalb des Wassers aufgenommen wurde?
Also was mich sofort an dem, also oder vielleicht erst noch mal kurz zum Hintergrund, warum ich dieses Bild ausgewählt hat. Also dieses Buchprojekt basierte quasi auch darauf, dass AutorInnen eingeladen wurden, aus der Sammlung des Fotomuseums Winterthur sich Bilder auszusuchen, die sie zum Anlass nehmen, darüber zu schreiben. Und für mich war es eben, ich bin so durchgegangen, also durch diese digitale Datei mit diesen unglaublich vielen Bildern. Und es gibt so viele Bilder, die man liebt und die man kennt und die man vielleicht ja nehmen möchte als Ausgangspunkt und viele, die einen gar nicht interessieren, wo man denkt, ach, da muss man noch vielleicht ein bisschen sich erst noch mal dazu einlesen, was das überhaupt ist. Und dann kamen plötzlich diese beiden Bilder und ich dachte wirklich, also es ist nicht wahrscheinlich so. Ich meine, es ist exakt dasselbe Kuscheltier, was ich hatte. Es ist exakt dieselbe Frisur, die ich hatte. Und also, okay, es ist wirklich, es war so schräg, weil ich dachte, wow, das. Ja, und dann habe ich angefangen, mir diese Bilder auch genauer anzugucken, was man natürlich nicht mit allen machen konnte in dieser PDF-Datei. Und da hat mich sofort interessiert, also für mich hat sich das so ein bisschen so angefühlt, wie als würde McMurdo da so eine Art Versuchsanordnung machen. Also so den Versuch, Gesten, die man nicht wahrnimmt, wenn man in der Situation ist, sichtbar zu machen, denn das ist ja irgendwie, also und deswegen das Wasser sozusagen sichtbar zu machen, was wir nicht sehen. Wenn wir normalerweise jeden Tag am Schreibtisch sitzen und am Computer sitzen und natürlich erst recht als Kinder, wo wir das so gar nicht reflektieren und auch noch irgendwie keinen Physiotherapeuten brauchen, weil unsere ganzen Gliedmaßen und Rücken noch gar nicht wehtut und so weiter, dann, keine Ahnung, dann nimmt man ja nicht wahr, was es bedeutet, diese Geräte zu benutzen, zum Beispiel für unseren Körper, aber natürlich Das ist ja nur irgendwie ein Aspekt oder das ist halt das vielleicht Sichtbarste, was es generell macht mit unserem Denken, mit unserem sozialen Leben, mit unserer Gesellschaft, mit der Politik und so weiter. Also all diese Dinge, die so passieren und die man nicht wahrnehmen kann, wenn man Teil der Gegenwart ist oder Teil der Entwicklung ist oder nur sehr schwer wahrscheinlich wahrnehmen kann. Und ich habe ihre Arbeit, die natürlich leichter war, auch weil sie eben nicht dieser Digital Native ist, weil sie vielleicht auch nicht so sehr in der Situation ist, als den Versuch wahrgenommen, sich das von außen anzuschauen und ein Bild dafür zu finden, was es bedeutet, diese Geräte zu nutzen, was sie verändern. Erstmal also als Bild mit unseren Körpern, aber im übertragenen Sinne natürlich auch mit allem anderen genannten. Und deswegen hatte ich so das Gefühl, ja, sie steht da von außen und guckt so drauf. Und heute zum Beispiel, ich ende damit so ein bisschen, weil ich natürlich als die 8- oder 9-Jährige, die ich damals war, das natürlich auch nicht wahrgenommen hätte. Oder ich meine, keine Ahnung, das weiß man ja immer, ist ja mittendrin, man sitzt am PC und man guckt so ein bisschen. Aber man natürlich jetzt mit ihr natürlich, aber auch im Erwachsenenalter vielleicht, kann man ja schon so sagen, nochmal eine andere Perspektive darauf einnehmen kann. Und deswegen endet der Text so ein bisschen so, weil ich ja quasi auch, also das so biografisch immer aneinander, also miteinander parallel führe. Genau.
Ja. Okay. Ja, du schreibst auch in dem Text, Das ist interessant, dass ich heute fast alles auf deine Texte beziehe. Das passiert selten, dass ich jemanden, mit jemandem spreche und alles nur auf Texte zurückbeziehe.
Okay, ich nehme das mal als Kompliment, ja.
Ja, ja, ich meine, ich lasse das mal einfach stehen. Ich sage da gar nichts zu. Dass du findest, dass es aussieht, als wenn der Schreibtisch entfernt wurde. Wohingegen ich, als ich mir das angeguckt habe, ich glaube, das hatte ich dir vorher auch in einem kurzen Vorgespräch schon mal mitgeteilt, eher das Gefühl hatte, dass das Kind irgendwie da reingesetzt wurde. Also, dass es eventuell sein könnte, weil ich glaube, dass 1997 es quasi technisch so kompliziert gewesen wäre, auch damals schon mit Photoshop, einen Computer aus dem Raum raus zu retuschieren, ohne dass das nachher sichtbar ist. Das ist eine Meisterleistung, wäre das, weil hinter dem, da ist auch noch ein Schrank dahinter und das Kind wäre von Teilen verdeckt worden. So gut war die Technik damals nicht. Da habe ich mir dann sehr viel Gedanken über den Produktionsprozess dieser Bilder gemacht, weil das für mich auch eine Bedeutung hat. Also entnehme ich etwas einem Bild oder füge ich etwas einem Bild hinzu und lasse einen anderen Teil weg? Und ich hatte eher das Gefühl, als ich die Bilder gesehen habe, man muss dazu auch sagen, leider, dass sie in dem Buch ein Tick zu dunkel sind, habe ich das Gefühl. Wenn man dann die Bilder so nochmal sucht, sind die ein bisschen heller, dann kann man auch viel besser noch erkennen, was sich im Hintergrund abspielt und was da für Puppen oder ähnliches vorhanden sind. Dass es definitiv irgendwie so sein muss, dass das Kind da reingebaut wurde. Weil ich glaube, der Junge sitzt genau im gleichen Zimmer, an der gleichen Stelle, da ist alles gleich und einfach nur der Junge reingesetzt. Ich glaube, das ist da reingesetzt. Andererseits frage ich mich gerade, das mache ich jetzt, ich denke jetzt gerade quasi live, wo denn der Tisch mit dem Computer ist. Also er ist nicht da und wir verstehen auch anhand deiner Beschreibung, dass der irgendwie dazugehört, dass er da ist. Alleine durch den Titel, dass es Computer Class heißt, ist klar, da ist ein Computer oder da fehlt ein Computer. Ne? Man kann ja auch dadurch, dass man was weglässt, auf irgendwas hinweisen und das ist ja damit geschehen. Aber wie auch immer ist der verschwunden. Wie ist dieser Computer verschwunden? Das ist jetzt ganz simple Technik, aber ich weiß nicht wie. Ich frage mich, wie Wendy McMurdo das gemacht hat.
Also auf jeden Fall finde ich es total spannend, dass ich nicht auf den Gedanken gekommen bin, dass man vielleicht, ich glaube sogar, dass du recht hast, es ist viel einfacher, das Kind reinzubauen im Nachhinein mit diesem Stuhl und ein bisschen den Schatten dann noch zu werfen, als aufwendigst einen Computer und einen Tisch und wahrscheinlich noch Dinge, die auf dem Tisch drauf liegen, hinaus zu retuschieren. Also wahrscheinlich hast du völlig recht. Aber trotzdem hatte ich direkt den Impuls zu sagen, der Computer wurde weggenommen. Vielleicht auch ist es einfach ganz einfach zu erklären, weil er eben fehlt. Und also was ich auch schreibe, glaube ich, weil das hat mich dann auch beschäftigt, die Frage, ich meine, ich konnte das nicht lösen. Ich habe aber auch wirklich nicht so das technischen Background, um das genau zu analysieren. Aber was ich wirklich dachte, war, sie will auch bewusst irritieren damit, wie das Bild entstanden ist, weil ich glaube, diese Schattensetzung und das war alles, also irgendwie, es hat immer irgendwas nicht so ganz gestimmt, also sie hat quasi den BetrachterInnen, die jetzt ganz gerne das herausfinden wollten, immer so ganz viele falsche Fährten gelegt, finde ich, was für mich einfach erstmal nur sozusagen damit zu tun hat, dass sie das auch thematisieren wollte, also die Manipulierbarkeit digitaler Bilder und aber auch die Virtuosität sozusagen, mit der man Bilder bearbeiten kann oder eben verändern kann und so weiter. Also dass sie bewusst sozusagen durch diese Irritationen auch eine Reflexion über das Medium der digitalen, damals ja noch nicht so selbstverständlich zum Einsatz gebrachten digitalen Fotografie in der Kunst auch eben mit thematisiert hat. Also das war dann so ein bisschen mein Gedanke, weil ich weiß gar nicht, ob es inhaltlich sich so stark verändert, das Bild, wenn man sich überlegt, dass das Kind hineingesetzt wurde. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das bleibt inhaltlich trotzdem gleich.
Ja, wenn wir bei dem Wort Effekt sind, der Effekt ist der gleiche.
Genau.
Oder derselbe. Der Effekt ändert sich dadurch nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob jemals bei Wendy McMurdo überhaupt ein Computer existiert hat. Ob das Kind vielleicht einfach so fotografiert wurde Und weil wenn es so fotografiert wurde, muss ein Computer gestanden haben. Vielleicht hat nie ein Computer irgendwo gestanden. Und sie hat nur gesagt, mach mal diese Haltung. Halt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und hat am Ende gesagt, das ist es und das baue ich jetzt in das Zimmer. Vielleicht sehen wir einen Computer, wo nie einer war.
Aber
Fotorealität.
Ey, aber hab ich mich das nicht auch gefragt? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob das in dem Text stand. Ich habe den zwar vorhin noch mal gelesen, aber das stimmt, absolut, das kann natürlich sein. Und umso stärker wäre eigentlich
die Verwirrung. Wahrscheinlich hast du es geschrieben.
Ich finde das total interessant, weil wirklich, also das würde ja umso mehr noch beweisen, dass sie sozusagen dann vielleicht sogar mit nicht digitalen Mitteln digitale Fotografie zum Thema gemacht hat. Also das ist ja noch genialer eigentlich. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Ja.
Das ist die Lösung aller Probleme wahrscheinlich. Genau, sie hat den Computer gar nicht, den gibt's überhaupt nicht.
Ja.
Sie hat es nur so genannt. Ich meine, man kann sich auch andere Bilder dieser Serie angucken, wo auch Computer plötzlich gar keine Rolle spielen, ne? wo ich keinen Computer gesehen habe, der eventuell fehlt. Solche Sätze muss man auch erstmal sagen. Ich habe keinen Computer gesehen, der fehlt. Das macht nicht so richtig Sinn, aber ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Ja. Ja, genau, die Bilder sollte man mal googeln, das ist echt schräg. Ich werde auch dies verlinken und vielleicht mache ich davon einen Screenshot.
Oh ja, das ist.
Ich glaube, ich mache einen Screenshot irgendwo, dann kann mir auch keiner sagen, ich hätte was geklaut, auch wenn ich mich trotzdem wie ein Dieb fühle. So, was du noch geschrieben hast, es geht nur um das, was du schreibst, Wahnsinn. Ich möchte da nur kurz darauf hinweisen, weil das werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich überlege, ob ich das auch heute schon überhaupt mal verlinke. Ich habe es nämlich nur durch Zufall gefunden, weil auf deinem Blog, wenn man die Screenshot-Texte liest, die quasi am Ende des Textes, ne, wie das bei allen Blogs ist, falls dich das interessiert, könnte dich auch das interessieren. Kaufen Sie hier eine Kaffeekanne, Wasser, keine Ahnung. Fand ich plötzlich einen Link zu einem Text, der sich nannte Recycelte Fotos, Fragezeichen, eine kleine Geschichte der Fototheorie in Bildern. Ein Traum.
Oh Gott, das war auch so alt. Oh.
Das ist super alt. Das ist total alt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weißt du, ich habe seit langem keinen Text über Fototheorie mehr gelesen, den ich so entspannt lesen konnte wie diesen. Danke. Das hat einen ganz simplen Grund. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil der nicht so verbissen ist. Ne, der ist, du lässt auch extrem viel aus. So, ne, man kann nicht die ganze Fototheorie der Welt in einem Text erklären. Das haben manche Leute mit Büchern nicht geschafft. Da hat auch Peter Geimer, glaube ich, sich die Zähne ausgebissen.
Das stimmt.
Aber in diesem Text nimmst du einfach mal so, du machst so die Sprünge zu den Klassikern, ne? Von Benjamin hast du gar nicht mit drin, fällt mir gerade auf, glaube ich. Und zwar Bad Sonntag, Krakauer, glaube ich, Flusser. Siehst du, ich habe
Mitchell bestimmt alle, auch. Mitchell,
genau,
ich
Mitchell ist auch drin. Genau.
Ja.
Ja, genau. Und das ist, man kann das so total schön weglesen und bekommt relativ schnell wieder so ein Feeling für verschiedenste Spielarten der Fototheorie. Deshalb möchte ich jetzt hier auf diesen Text verweisen, und zwar nicht der Vollständigkeit halber, sondern einfach nur, wer sich wirklich mal wieder für Fototheorie interessiert und da einfach nur mal reingucken möchte, was gab es denn da schon so, oder mal, ob da Gedanken bei sind, die einen interessieren. Den Text kann man lesen, so in so kurzer Zeit. Punktum, Aura und die Gedanken von Susan Sonntag mal schnell zu lesen. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich war recht glücklich, als ich diesen Text gefunden habe. Deshalb erwähne ich das jetzt hier. Das würde ich nicht machen, wenn ich den doof finden würde. Weil mein Gedanke war, ach, wie cool.
Oh, das freut mich so. Lange, ja, das ist
so lange nicht mehr Bart gelesen, weil der so einen langen Bart hat. Und habe bei meiner in der letzten Podcast-Folge, die noch gar nicht veröffentlicht ist, auch kurz das Thema Roland Barth angeschnitten aus einem anderen Grund. Und hab selber hinterher gedacht, vielleicht sollte ich doch noch mal wieder die helle Kammer lesen.
Ja, und die ist ja auch wirklich
nicht
lang.
Nein, brauche ich nicht.
Ach so, okay, nee, stimmt.
Nee.
Reicht, meinen Text zu lesen.
Genau. Nee, brauche ich nicht, das reicht voll. Nein, einfach nur, um sich noch mal zu vergewissern. Also wenn man das schon mal gelesen hat, dann reicht es einfach mal kurz, deinen Text zu überfliegen. Und das würde ist nicht despektierlich gemeint mit überfliegen, sondern dann hat man mal schnell wieder ein Feeling für Fototheorie. Und ich war tatsächlich, sagen wir, überrascht, dass dieser Text bei dir zu finden ist. Weil ja das, und da deshalb, da kommen wir jetzt, da dreht sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu dem, was du jetzt machst. Mhm. Weil du ja eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich momentan eher im, ich nenne es jetzt mal, sozial, politisch, Internet, Popkultur unterwegs bist und nicht die klassische Fototheoretikerin bist, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so einen Text bei dir finde. Deshalb habe ich auch zweimal geguckt, ob der auch wirklich von dir ist.
Ja, doch.
Ich habe zweimal hochgescrollt und der ist wirklich, das ist tatsächlich, das erwartet man nicht, ne? Du hast jetzt dieses Buch über den Nerd geschrieben gerade und du machst zusammen mit Wolfgang Ulrich, was heißt machst, ist der falsche Einstieg dafür. Ihr verlegt Bücher in einer Buchreihe, die nennt sich Digitale Bildkulturen, und ihr habt auch noch einen YouTube-Kanal dazu, in dem ihr Gespräche führt oder Vorträge zum Thema digitale Bildkulturen. Kannst du einmal kurz erklären, was digitale Bildkulturen meint und was man dort findet, wenn man das jetzt sucht?
Ja. Gerne. Übrigens, nur noch mal kurz zum Thema jetzt Screenshots, lustiger, weil du gerade Peter Geimer angesprochen hast. Es gibt auf dem Channel auch ein Gespräch, glaube ich, oder ja, mit Peter Geimer und einem Moderator vom Deutschlandfunk und mir über Screenshots. Falls sich jetzt noch andere Screenshots interessieren. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es auf dem Channel ist.
Das wird die Folge mit den meisten Verlinkungen.
Also du kannst nochmal googeln, eben Peter Geimer und mein Name und Screenshots oder so, dann kommt das sicher, weil ich fand, das war ein ganz gutes Gespräch irgendwie.
Ich möchte übrigens auch irgendwann mal jemandem sagen können, kannst du mal meinen Namen und Peter Geimer googeln, das war ein ganz gutes Gespräch, den Satz möchte ich auch einfach mal voll ernst sagen.
Was machen wir? Also wir geben diese Buchreihe heraus, also verlegen tut das der Verlag Klaus Wagenbach und digitale Bildkulturen. Wir sind beide quasi, wir kommen beide aus der Bildwissenschaft. Und für die Bildwissenschaft, finde ich, oder auch Bildtheorie, spielt schon auch Fototheorie eine große Rolle oder auch Fotografiegeschichte eine große Rolle. Und wenn man sich sozusagen die wichtigsten Begriffe der Bildwissenschaft anschaut, Iconic Turn zum Beispiel, dann sind das natürlich Begriffe oder eine Bildtheorie konnte nur entstehen, weil es das fotografische Medium gibt und weil sich die Bildkultur durch die Fotografie so verändert hat, wie sie jetzt vielleicht geworden ist. Und deswegen ist natürlich auch Fototheorie ein extrem wichtiger Bestandteil der Bildwissenschaft und auch für uns natürlich unabdingbar, sich damit gut auszukennen. Und aber digitale Bildkulturen, also ich würde schon sagen, dass der Schwerpunkt, das ist schon richtig gesagt, eher auf Bildsoziologie eigentlich liegt. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle spielen Bilder in, vor allem eigentlich in den sozialen Medien. Also es geht weniger um digitale Bilder, es geht um die Rolle von Bildern in den sozialen Medien und auch die Frage, was haben diese in den sozialen Medien neu entstandenen Bildkulturen, also auch ein neuer Umgang mit diesen Bildern, neue Vertriebswege, neue Produktionsweisen, also alle eigentlich Aspekte, die damit zusammenhängen. Wie haben die auch andere bestimmte gesellschaftliche Bereiche, Theoriebereiche verändert, ne? Also wie haben zum Beispiel digitale Bildkulturen feministische Diskurse verändert? Wie haben digitale Bildkulturen auch Modediskurse verändert? Also wir haben verschiedene, das sind zwei Bände zum Beispiel, die ich jetzt mal nenne. Welche Rolle spielen Bilder für auch die Hasskommunikation zum Beispiel im Netz? Das ist ein Band, mit dem sich Daniel Hornhof auseinandergesetzt hat, auch ein Bildwissenschaftler. Aber es gibt eben auch bildtheoretischere Bücher, wie eben die Übersetzung von Paul Frosch über Screenshots, den würde ich jetzt eher bildtheoretisch. Aber es gibt natürlich auch viele, die also einfach viel, viel stärker nochmal sich fragen, auch sich mit Fragen der bildgebenden Verfahren auseinandersetzen oder der bildvermessenden Verfahren vielleicht auch, also Gesichtserkennung zum Beispiel, ist ein jüngerer Band jetzt. Also insofern, ist es erstmal sehr, sehr breit angelegt und ist so ein bisschen mit der Motivation verbunden, überhaupt mal diese Bildkulturen, die es gibt, zu vermessen. Also welche neuen Genres sind auch entstanden? Selfies, Memes und so weiter, die nochmal eigentlich unsere Gegenwart auf eine sehr eigene, eigenständige und sehr neuartige Weise fassen. auch zum Teil auf eine sehr komplexe Art und Weise fassen. Und also all diese Veränderungen, und das sind sehr viele, und deswegen gibt es auch zu einzelnen Sachen immer so einen eigenen Band nochmal. Die haben wir versucht, unter dem Oberbegriff digitale Bildkulturen zusammenzufassen. Und ja, genau. Also das vielleicht mal so als die Motivation dahinter.
Mhm. Okay, da gab es irgendwas, was wirklich konkret fotografisch war bei euch? Also ich erinnere mich an einen Talk, den ich mir angeguckt habe. Jetzt fällt mir nur euer Gast nicht ein, leider. Und zwar war das zu den Bodybuildern.
Jörg Scheller. Das war
ein toller Titel, Bodybuilder, ne? Haha. ausgefuchst. Das fand ich interessant. Ich habe aber jedes Mal, ich habe dazugeguckt und hatte immer ständig das Annie Leibovitz-Bild von Arnold Schwarzenegger in Skiern auf dem Berg im Kopf. Ich bin da nicht von weggekommen, und dabei sieht man nicht mal seinen Body, aber er ist so das Abziehbild des Bodybuilders in den Medien ja irgendwann gewesen. Also es gibt ja kaum Bilder von einem berühmteren Bodybuilder als von ihm. Und jedes Mal, ihr saß da zu dritt, vor einem Bücherregal, und habt euch unterhalten, und ich dachte die ganze Zeit, ich kriege dieses Bild von Arnold Schwarzenegger gerade nicht aus dem Kopf. Und dabei spracht ihr aber eigentlich über andere Bilder, hatte ich das Gefühl, oder?
In dem Buch geht es viel darum, also um die Frage, also auch da wieder, wie haben die digitalen Bilder in den sozialen Medien, welche Auswirkungen haben die jetzt in dem Fall auf den Bereich von der Körperbilder? Und Jörg Scheller ist eben wirklich Experte im Bodybuilding. Er ist auch selber Bodybuilder, und er hat auch ein Buch über Arnold Schwarzenegger geschrieben, in dem dieses Bild zum Beispiel vorkommt. Das heißt, er ist wirklich, also er hat sich mit der Bodybuilding-Bildkultur immer schon auseinandergesetzt, und jetzt aber eben noch, also und sozusagen jetzt eher so versucht, sich mit der Frage zu beschäftigen, inwiefern es so eine Parallelität gibt von, also oder welchen Einfluss das permanente Bilder machen vom Building, was ja auch schon Bilder machen ist, ne? Also man macht ja seinen Körper quasi zum Bild, indem man sich bodybuildet. Also man baut sich so seine Muskeln, und man gestaltet eben den eigenen Körper. Und was ist eigentlich einem macht, mit den Menschen macht, die das permanent fotografisch begleiten, aus einem bestimmten Grund natürlich, um das online zu stellen, um Teil bestimmter Communities zu sein, um natürlich auch ihre Erfolge zu zeigen, um sich mit anderen zu messen und in Wettbewerb zu gehen. Also dieses Buch, also ich auch da, natürlich spielen da fotografische Bilder eine Rolle, also oder der Fotografie-Effekt in dem Fall durchaus eine Rolle, wobei es natürlich da vordergründig eher auch darum geht, vielleicht wieder, wie Bilder auf unsere Körperbilder zurückwirken. Was machen diese Bilder, wenn ich jetzt irgendwie selber angehende Bodybuilderin bin? Aber man kann das natürlich auch auf andere Körperkulturen übertragen. Was machen dann diese Bilder online mit mir? In welche Art von Wettbewerb trete ich ein? Welche Ideale werden geschaffen, aber vielleicht auch dekonstruiert und so weiter? Also das spielt da, also da ist ein konkreter, also ist eigentlich auch eine ganz klassische bildtheoretische Frage durchaus. Also ne, welche Rezeptionsweisen oder vielleicht auch neuen Rezeptionsweisen gehen dann mit diesen digitalen Bildern einher. Aber das stimmt, also es geht jetzt nicht um die Fotografie oder das fotografische Medium. Und ich würde auch sagen, dass eigentlich Frosch der Einzige ist, der eben in dem Screenshot-Band das auch ganz klar zurückführt auf die Fototheorie. Ansonsten würde ich schon sagen, sind es fast immer eher bildsoziologische Fragen, denen wir auf den Grund gehen. Aber fast alle Bilder, die wir besprechen, sind fotografische, im weitesten Sinne Bilder. Denn sie sind mit dem Handy aufgenommen. Und klar, sie sind keine analogen Fotografien, aber sie haben diesen fotografischen Effekt.
Ja, nicht ganz. Da würde ich dir zum Teil widersprechen. Weil du zum größten Teil auch oft über so Beauty-Videos oder Beauty-Filter und so sprichst. Und ja, das wird zu einem Bild, wenn du davon einen Screenshot machst. Aber das sind ja oft eher Bewegtbild. Jetzt wollte ich aber gerade, du hast eben so selber so eine tolle Frage gestellt, und die wollte ich eigentlich nur wiederholen. Ich würde jetzt gerne so kurz zurückspulen. Und zwar, du hast eine Frage gestellt, womit ihr euch auseinandersetzt, und die finde ich total gut. Nämlich, ich hoffe, ich kriege sie noch hin, zum Thema Bodybuilder. Ne? Welche neuen Rezeptionsweisen werden denn dadurch, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast. Kannst du dir selber kurz einmal eine Frage stellen?
Ja, also man kann ja, also wie, klar, eine Frage, die uns für alle digitalen Bildkulturen oder Bilder interessiert, ist, wie wir sie rezipieren, zum Beispiel in den sozialen Medien, wenn sie uns im Feed erscheinen oder in der Story erscheinen oder uns auch in immer wieder neuen Gestalten erscheinen. Also wie nehmen wir die wahr? Wie liest man die? Wie bezieht man sie auf sich selbst und so weiter? Also das ist durchaus auch eine wichtige Frage, ja, die immer wieder kommt auch. Mhm.
Genau. Kannst du die beantworten?
Ach so.
Beim Thema Bodybuilder?
Beim Thema Bodybuilder, ich habe jetzt dieses Buch gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt, vor meinem Auge, aber man kann es
ist ja auch relativ niederschwellig. Also du musst relativ niederschwellig einmal beantworten.
Generell für Körper.
Das hat mich auch interessiert.
Ja, ich kann es ein bisschen vielleicht von meinem Buch her eher erklären, weil ich mich durchaus zum Teil in Netzfeminismus auch damit beschäftige. Also zum Beispiel mit der Body Positivity Bewegung, die auch versucht, über Bilder sozusagen, über Bilder von Körpern, neue Körperbilder zu erzeugen. Und da finde ich, also erstmal gibt es in den sozialen Medien oder in der aktuellen Bildkultur, wie wir sie haben, wir reflektieren, dass Bilder ein Machtinstrument sind, und wir wissen, dass sie eine sehr starke Wirkung auf uns haben. Also das ist irgendwie, finde ich, eine Art von Medienkenntnis, die noch nicht immer so ausgeprägt war, wie sie heute ausgeprägt ist, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, wir versuchen dann auch im Umkehrschluss Gegenbilder zu entwickeln, um gezielt sozusagen damit auch neue Körperbilder entstehen zu lassen. Deswegen nenne ich jetzt mal als Beispiel die Body Positivity Bewegung. Wenn man sich dann aber anschaut, wie das im Netz rezipiert wird, dann kann man feststellen, dass es noch sehr viele Missverständnisse gibt oder es so Schwierigkeiten gibt, weil wir Bilder oft eigentlich ziemlich genau adressieren. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe jemanden vor Augen, ich beginne mein Buch mit dem Bild von stillenden Frauen. Ja, also wenn man Bilder von sich selbst als stillende Frau im Internet postet und das mit einem entsprechenden Hashtag versieht, also auch das ist natürlich eine Art der Adressierung, wie zum Beispiel eben dass man eben Breastfeeding enttabuisieren will, dann ist es klar adressiert und soll natürlich die Frauen, die zum Beispiel auch das Gefühl haben, dass sie nicht in der Öffentlichkeit stillen dürfen und können und das irgendwie tabuisiert ist, erreichen und sagen, doch, wir können das, wir empowern uns gegenseitig. Das Problem ist natürlich aber in den sozialen Medien oder vielleicht generell auch im Internet, dass diese Bilder nichtsdestotrotz nie nur denjenigen angezeigt werden, die damit angesprochen sind. Das heißt, es erreicht zum Beispiel auch Frauen, die vielleicht nicht stillen können, ja, weil sie oder auch nicht stillen wollen, aber dafür auch nicht verachtet werden wollen.
Oder gar keine Kinder kriegen können.
Oder auch keine Kinder kriegen wollen und das Gefühl haben, dass die, dass das irgendwie aber eine gesellschaftliche Anforderung darstellt und so. Und diese Frauen fühlen sich von diesem Bild natürlich, getriggert, genau. Diskriminiert wäre zu viel, aber getriggert, und zwar negativ getriggert. Und durch das erzeugt dann so Reibungen, die ganz oft, finde ich, so Scheindiskurse auch entstehen lassen, die eigentlich nicht unbedingt notwendig wären. Und also in verschiedenen feministischen Diskursen kann man das gut beobachten. Und ich habe mich oft auch gefragt, so vor und nach dem Buch auch, so, ja, wie lässt sich das eben irgendwie so auch vermeiden? Also so, ja, dass manchmal auch so wirklich nicht notwendige Streitereien, nenne ich das jetzt mal, entstehen. Also einerseits ist es ja auch immer wichtig, dass bestimmte Diskurse ja auch mal vielleicht over the top sind, um ja, dass die Sichtbarkeit und die Relevanz irgendwie auch erhalten zu lassen oder um sie zu erhalten. Aber auf der anderen Seite finde ich, genau, sind diese Reibungen auch oft überflüssig oder gießen Öl in ein Feuer, das man eigentlich gar nicht braucht. Und ich glaube, dass man eben wirklich noch zu wenig weiß, einfach oder zu wenig reflektiert. Also wir reflektieren total irgendwie, was Bilder können, aber wir reflektieren sehr wenig, wie ihre Distributionswege sind, wie an wen sie adressieren. Also diese Fragen, die mit Bildern einhergehen, ist das überhaupt jetzt an? Wir nehmen sie immer direkt persönlich. Wir sehen Bilder und denken, sie sind für uns gemacht. Ja, also irgendwie jedes Bild auf diesem Feed soll mir ganz allein angezeigt werden. Und ja. Also wir müssen quasi mit dieser neuen Umgebung, finde ich, noch umgehen lernen und irgendwie das besser einordnen können. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, das so alle Bände auch ein bisschen begleitet. Also das, ich habe jetzt auch keine Antwort darauf, wie das geht oder wie das im Einzelfall aussieht, aber das irgendwie genauer zu untersuchen, wie sind die Mechanismen, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich noch ganz viele andere. Und wie kann man da vielleicht irgendwie ja das kommunizieren, damit umgehen lernen? Das ist so schon auch ein Ziel, das mit der Buchreihe verbunden ist.
Ja, okay. Ja, finde ich, ne, das Letzte, was du gesagt hast, dass das einen sofort anspricht und man immer das Gefühl hat, man wäre direkt persönlich gemeint mit dem, was man sieht, dass es, manchmal ist das offensichtlich, habe ich das Gefühl. Also manchmal merkt man selber, also, dass man sich persönlich angesprochen fühlt und manchmal ist das so was Unterschwelliges. Und das ist meiner Meinung nach sogar bei allen, bleiben wir jetzt mal bei der Fotografie, bei allen Bildern, wir können uns jetzt drauf einigen, bei allen Bildern mit Fotoeffekt, funktioniert das so. Ich stelle jetzt eine These auf und hoffe, dass irgendwer das hört und mir sie widerlegt oder mir einen Grund dafür nennt. Das ist, weil Fotografie so intuitiv wahrgenommen wird. Also dass eine Fotografie oder etwas, was Fotografie ähnlich ist oder etwas, was sich über einen Fotoeffekt vermittelt, wird von uns so intuitiv und in einer Geschwindigkeit wahrgenommen und gesehen, dass wir es überhaupt nicht versprachlichen können, weshalb ein Text zu einem Thema viel mehr Aufmerksamkeit benötigt und viel mehr Konzentration benötigt als der Großteil der Fotografie. Ich möchte damit jetzt niemanden, keine Fotokünstlerin quasi anprangern, dass nicht auch Fotografien sehr viel Aufmerksamkeit benötigen können. Aber die Wahrnehmung ist eine andere. Ein Text lässt sich nicht mit einem Blick wahrnehmen und irgendwie hat keinen Effekt auf mich in dem Moment, wo ich drauf gucke. Das sind erstmal so das Buchstaben. Ich muss diese Buchstaben aneinander rein und verstehen. Und eine Fotografie, das hat sich so verselbstständigt, dass das so direkt kommt. Ich denke da deshalb drüber nach, weil ich gerade das Buch von Gerd Gigerenzer gelesen habe zum Thema Intuition und ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt Intuition, über die Intuition. Und da spricht er auch über so etwas Ähnliches, dass die Intuition gar nicht immer falsch sein muss. Und deshalb bin ich gerade darauf gekommen, dass wie man Fotografie wahrnimmt und so wie du das auch gerade beschrieben hast, ne, dass man das Gefühl hat, es trifft einen sofort, aber nur, weil man es sofort wahrgenommen hat. Also ein Text ist, den muss ich mir erarbeiten. Also ich stelle jetzt Text und Bild wieder gegenüber, das ist auch ein bisschen unfair, aber das vergleiche ich jetzt gerade, weil ich eine Zeitungsseite vor Augen habe quasi. Ich stelle mir gerade eine Zeitungsseite vor, da ist, meinetwegen nehmen wir mal die Zeit, und da sind oben zwei große Bilder im Dossier meinetwegen und darunter ist ein Text. Und die Bilder, die reden sofort mit mir. Mhm. So, und der Text muss erarbeitet werden.
Und auch natürlich eine Malerei muss vielleicht stärker oder macht selber stärker durch ihre Medialität zum Thema, dass sie notwendigerweise eine gewisse Zeit beansprucht hat. Ich glaube, bei der Fotografie ist es schon so, auch da können wir gleich noch darüber sprechen, dass das in sehr, sehr vielen Fällen nicht so ist, dass sie uns immer, also eigentlich suggeriert sie uns zwei Sachen. Einerseits, dass es ist so gewesen, also dass wir irgendwie diesen Wirklichkeitseffekt haben.
Hallo, egal, Roland.
Ja, der Roland, genau. Wirklich egal, wie bearbeitet die Bilder sind. Also wirklich, da können irgendwie noch Filter drauf liegen und trotzdem dieser Effekt dringt durch diese Bilder durch. Und ein anderer Effekt, würde ich schon sagen, ist, dass Fotografien immer verheißen, dass sie zumindest instantan möglich sind. Also, dass sie theoretisch auch extrem schnell und spontan und direkt gemacht worden sein könnten. Nee, ich finde, das ist schon so eine zweite Bildaussage, die sich immer einfach nur aufgrund der Medialität mitvermittelt. Und man kann eigentlich ganz gut sehen, deswegen hat es Fotografie immer schwer gehabt, natürlich irgendwie als eine Kunstform neben den anderen oder lange Zeit schwer gehabt, gleichwertig anerkannt zu werden. Und deswegen trifft auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nie zu, wenn wir in den Museumsraum gehen oder so. Also dann stehen wir sozusagen Fotografien genauso wie Gemälden oder Installationen oder allen anderen Medien natürlich komplett anders gegenüber. Also erstens nehmen wir sie, sind wir plötzlich nicht die Adressaten, sondern können irgendwie auch in aller Ruhe ein Bild betrachten und sind die Gegenüberstehenden eben.
Ja, da ist gerade der Feueralarm.
Ich merke es schon.
Das ist der Wahnsinn. Das glaube ich jetzt nicht. Hier geht nie der Feueralarm an. Wieso geht bei mir im Atelier der Feueralarm an?
Aber hey, ich bin eigentlich auch schon am Ende mit dem, was ich sagen wollte. Also ich wollte eigentlich nur sagen, genau, also das ist irgendwie auch der Fotografie noch eigen. Und aber im Museum dann sieht man, also auch in den sozialen Medien nimmt man es natürlich einfach ganz anders wahr, Bilder, als an anderen Orten, wo Bilder gezeigt werden. Entschuldigung, hörst du überhaupt noch was oder bist du völlig?
Nochmal schnell zurück. Der Feueralarm ist aus. Wir beenden kurz den letzten Gedanken. Und dann waren wir tatsächlich auch schon durch. Das heißt, der Feueralarm hat das Ende ein wenig vorweggenommen. genau, wir waren stehen geblieben bei den, wie man Bilder wahrnimmt und dass man das im Museum natürlich anders macht, weil man dort das Surrounding ein anderes ist, als man das meinetwegen online macht oder überhaupt im privaten Bereich. Genau. Falls du dich jetzt nicht nochmal wiederholen möchtest, würde ich sonst soweit sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an den Feueralarm, der das hier quasi extrinsisch beendet hat.
Allerdings,
das Ganze.
Ja.
Und das war doch schön. Alles, was wir heute besprochen haben, alle Texte, alle Infos werde ich irgendwo verlinken, dass man das auch finden kann. Und du hast jetzt natürlich kurz vor Ende noch Zeit, kurz Werbung zu machen für irgendetwas. Die Zeit hat jeder. Also wenn du irgendwas hast, wofür du Werbung möchtest, eventuell ein Buch oder so, keine Ahnung, irgendwas.
Also erstmal, Alex, auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Und mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich konnte nochmal irgendwie so ein paar Gedanken, die mir echt auch mal wichtig waren, nochmal Revue passieren lassen in deiner Besprechung davon. Also ich fand das echt toll, hat viel Spaß gemacht. Und ja, was heißt Werbung? Also klar, was gerade veröffentlicht wurde, ist mein neues Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte. Es geht darin nicht um Fotografie, aber es geht darum, um einen Typus, um eine Sozialfigur, die vielleicht, das ist so eine These von mir, für das digitale Bildungsbürgertum ist, was für das klassische Bildungsbürgertum das Genie war und insofern vielleicht doch auch wieder was zumindest mit der Künstlerfigur zu tun haben könnte. Und ansonsten natürlich immer für unsere Reihe digitale Bildkulturen, klar, weil es einfach auch immer am Rande, wenn auch nicht explizit und wenn auch nicht immer fototheoretisch um Fotografie geht, weil natürlich fotografische Bilder zumindest die digitalen Medien, vor allem die sozialen Medien, bevölkern, wie man das so gerne
beherrschen.
Sagt. Beherrschen. In Form einer Flut und so.
Ah nee, das Wort mit der Flut, das ist nochmal eine Stunde extra Talk.
Nee, deswegen, ich bin da ja auch nicht so für diese Metapher. Aber genau, also diese beiden Projekte sind mir natürlich gerade sehr wichtig und insofern, dafür mache ich jetzt nochmal, also das war die Werbung, Ende. Und nochmal vielen Dank.
Ja, da nicht für, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören, sehen und schreiben uns.
Ganz genau.
Mach's gut.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen, Kultureinrichtungen, Kultur, Gemeinschaften.